Zur Predigt lese ich einige Verse aus Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11, die Verse 25 bis 33. Dort schreibt der Apostel Paulus: Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Soweit Gottes Wort.
Eine offene Tür. Ich lese dazu in Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer redet hier und zu wem spricht er? Es beginnt hier mit der Aussage: Der, der spricht, er sagt, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, so dass niemand öffnet. In diesem letzten Buch der Bibel, so wie die ganze Heilige Schrift auch, stellen wir fest, Gott offenbart sich. Wir haben hier das Zeugnis der Person des Heiligen, des Lebendigen, Allmächtigen und ewigen Schöpfers, der dem Sohn Jesus Christus Auftrag gibt, den Menschen zu retten und zu erlösen. Gott Vater und Gott Sohn offenbart sich. Er spricht, der Heilige, der Wahrhaftige, so ist Gott allein, der Heilige, der Wahrhaftige. Und er gibt sich zu erkennen durch die Heilige Schrift. Und dann spricht er, wir haben es gelesen hier, von einem Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist ein besonderes und entscheidendes Werkzeug. Das wissen wir. Wenn eine Tür geschlossen werden soll, wenn sie geöffnet werden soll, dann braucht es den Schlüssel. Das merken wir, wenn wir ihn vergessen haben und wir stehen vor der Tür oder wir haben ihn verloren oder vielleicht, wie es kürzlich meiner Tochter passierte, sie hat den Schlüssel stecken lassen innen, hat die Tür zugeschlagen und draußen stand sie vor der Tür, kein Schlüssel mehr. Der Schlüssel ist eigentlich eine Autorität, eine Macht zu öffnen und zu schließen. Fehlt der Schlüssel, dann fehlt die Fähigkeit zu öffnen und zu schließen. Von dem Schlüssel Davids, ein besonderer Schlüssel, von dem Schlüssel Davids ist schon die Rede im Buch des Propheten Jesaja. In der Zeit der Könige Judas berief Gott den Propheten Jesaja. Und Gott sprach durch ihn, durch den Propheten Jesaja, zu dem ganzen Volk Israel, aber auch ganz besonders sprach Gott durch diesen Propheten in das Königshaus hinein. Jesaja 22 können wir das unter anderem nachlesen. Und dort, in diesem Königshaus, da war ein Verwalter, ein gewisser Schebna genannt. S-C-H-E-B-N-A, Schebna. Und dieser Verwalter, der hatte große Verantwortung über den Königspalast. Er war darüber gesetzt. In unserer Zeit machte man einen archäologischen Fund. Ganz in der Nähe von Jerusalem. Und dieser archäologische Fund, interessant, das ist ein großer Stein, so wie ich gelesen habe, der stammt von einem Grabmal, zeugt von einem Grabmal mit der Inschrift dieses Namens Schebna. Und wir lesen eben in der Bibel, er war, dieser Schebna, anscheinend sehr ehrsüchtig und rühmte sich seiner Macht. Gott gab dem Jesaja damals den Befehl, diesem Schebna in seiner Ehrsucht, wo er sich ein großes Grabmal zubereiten ließ, Gott gebot dem Jesaja, ihm etwas, eine Botschaft zu sagen. Er sagte ihm, das lesen wir in Jesaja 22, Vers 16, geh hinein zu diesem Verwalter, zu Schebna, der über den Palast gesetzt ist und sprich, was hast du hier und wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab aushaust? Du, der sich hoch oben sein Grab aushaut, sich eine Wohnung in den Felsen hineinmeißelt. Siehe, der Herr wird dich weit wegschleudern, Mann. Und er wird dich festpacken, dich fest zusammenwickeln wie ein Knäuel und dich wie einen Ball in ein weites und breites Land schleudern. Jesaja 22, Vers 16. Gott spricht dann auch deutlich von einem anderen Mann. Ein anderer Mann welcher den Schebner ersetzen soll, der beiseite gestellt wird von Gott. Und von diesem Mann spricht Gott auch durch den Propheten Jesaja. Er sagt: Und es wird geschehen, an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht, spricht Gott, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkichas, berufen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, so dass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann. Und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Jesaja 22, Vers 22. Dieser Eliakim, das heißt Eliakim, Gott richtet auf. Eliakim. Dieser Eliakim soll über das Haus Davids, über das Königshaus herrschen mit entscheidender Autorität. In dem letzten Buch der Bibel kommt diese Autorität und Herrschaft mit der Offenbarung des erhöhten Herr Jesus Christus zum Ausdruck. Ihm ist alle Macht gegeben. Die Sendschreiben an die Gemeinden, Offenbarung. Wir sind in diesem Sendschreiben, in diesem Schreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Und die Sendschreiben an die Gemeinden sind Rede Gottes, an solche, die Gott herausgeführt hat, abgesondert hat. Dazu hat er schon lange vorher ein Volk Israel aus dem Gefängnis Ägyptens herausgeführt. Dann kam aus dem Volk Israel der Sohn Gottes, Jesus Christus. Er kommt in die Menschheit. Entscheidend und ewig gültig, seine stellvertretende Hingabe am Kreuz, seine Sühnung der Schuld, sein Sieg über Hölle, Tod und Teufel, seine Sühnung der Schuld, seine Rechtfertigung des Menschen durch die Auferstehung. Seine Auferstehung wird der Mensch gerechtfertigt vor Gott. Seine Erhöhung nun zur Rechten Gottes des Vaters. Wir merken sehr deutlich den prophetischen Vergleich hier mit diesem Eliakim, von dem wir gehört haben. Herrscher über dem Königshaus in Jerusalem. Gott richtet auf. Eliakim. Er richtet auf durch den, der öffnet, sodass niemand zuschließt. Und zuschließt, sodass niemand öffnet. Offenbarung 3, Vers 7. Er hat hier Menschen berufen, Menschen, dich und mich beruft er. Er beruft Menschen zu seinem ewigen und herrlichen Himmelreich. Er redet, er lässt schreiben an seine Ekklesia. Volk der Herausgerufenen. Aus einer gottfremden, verlorenen Menschheit ruft er heraus. Durch eine Tür. Es sind hier nicht nur einzelne Personen gemeint, nein, sondern jeder Einzelne in der Gemeinschaft mit vielen anderen. Als Gotteskinder, die durch demütige Hinwendung zu Jesus kommen, mit ihrer Sündenschuld, weil sie seine Vergebung und Rettung brauchen, da bleiben wir nicht Solisten. Wir werden in eine Gemeinschaft, Leib Jesu, in einen Bau, lebendige Steine, hineingeführt. Ein Zuhause, einen Platz für ewig. Wir werden in eine Gemeinschaft hineingeführt. Gemeinde, Ekklesia. Hier in dieser Gemeinschaft gibt der Herr Jesus Christus bestimmend seine Leitung. Er gibt seinen Rat, seine Zurechtweisung, seine Einheit schenkt er. Das Leben schenkt er, die Freiheit aus Knechtschaft. Durch seine heilige Gegenwart, den Heiligen Geist. Deshalb lesen wir im Vers 13 hier von Offenbarung 3, wer Ohren hat oder wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist, der Heilige Geist, den Gemeinden sagt. Wir gehören dazu. Keine Solisten mehr. Mit solchen, die zu seiner Gemeinde gehören, geht der Herr Jesus ganz anders vor, als mit denen, die nicht dazugehören. Und deshalb finden wir in der Bibel die Briefe und die Reden Gottes an die Gemeinden. Sie gelten zu allen Zeiten, diese Briefe. Sie gelten in jeder Kultur, diese Briefe. Es ist die Zeit, wo Gottes Geduld durch die Gemeinden der Gläubigen in dieser Welt, die Zeit, wo Gott sein Zeugnis aufrichtet in dieser Menschheit, in dieser Welt. Wir haben gesehen, wer redet, zu wem redet er. Und jetzt eine geöffnete Tür. Wir werden drei Punkte sehen. Der erste ist in Bezug auf diese geöffnete Tür ein Ort, ein Zuhause, ein Haus, ihr Lieben, ein Land, wo wir Aufnahme finden und zeitlich erstmals zu Hause sind. Der Schlüssel dazu ist auch unter der Autorität, unter einer Autorität, die Gott einsetzt, dürfen wir nicht vergessen. Jeder Mensch ist geschaffen durch die Hand Gottes des Schöpfers. Und jeder Mensch braucht die offene Tür in ein irdisches Zuhause, wo er wohnen kann. Gott, der Schöpfer, macht keinen Unterschied zwischen Kindern im Flüchtlingslager von Lesbos und Fußballprofis in ihren teuersten Villen und Sportwagen. Gott macht keinen Unterschied. Gott hat alle miteinander, haben wir gehört heute Morgen schon im Römer 11, er hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Gottes Erbarmen lässt sich niemals bestechen. Niemals. Gottes Erbarmen ist auch seine heilige Gerechtigkeit. In Gottes Erbarmen, nur da findet der Mensch die offene Tür zurück zu ihm. Aber der Mensch braucht ein irdisches Zuhause. Es wird ewig so sein und bleiben. Vergessen wir es nicht. Gott hat das Sagen. Nicht Roland, nicht du, nicht wir Menschen. Gott hat das Sagen. Schließlich haben weder Satan noch die Dämonen noch die Menschen in allen ihren Behauptungen die Kontrolle oder das Kommando in der Hand. Gott hat das Sagen. Es heißt in Daniel 2,21, er setzt Könige ab, Autorität. Er hat den Schlüssel. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und es heißt dann auch, Gott führt Zeiten und Stunden herbei. Daniel 2,21. Alle Autorität ist von Gott eingesetzt, heißt es. Auch wenn dadurch und nicht selten Gericht und Not im Zeitgeschehen über die Welt kommen, leider. So redet Gott aber auch in diesen Notzeiten der Kriege. Seine Autorität, vergessen wir es nicht, steht über allem Geschehen. Darum heißt es im Psalm 46, Vers 9 bis 11, seid still, ihr Menschen. Eure Behauptungen, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf Erden, heißt es von Gott. Immer wieder fordert die Bibel uns auf, die von Gott eingesetzten Ordnungskräfte zu respektieren. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. 1. Petrus 2, 13 bis 14. Gott sei Dank, ihr Lieben. Danken wir Gott für die eingesetzte Regierung? Wir beten für die eingesetzte Regierung und erbitten Weisheit, Gesundheit, Ausrüstung in den anvertrauten Ämtern. Wir sollen dankbar sein für unsere Bürgerschaft, die wir haben, für unser Wohnrecht, das wir haben. Ihr Lieben, eine offene Tür, ein Zuhause. Jeder Mensch auf dem Erdboden, in seiner gegenwärtigen Situation, vergessen wir es nicht, ist ein Geschöpf Gottes. Und wir als Bürger und unsere Regierung, ihr Lieben, wir haben Verantwortung den Menschen gegenüber, die an unserer Tür anklopfen, weil sie kein Zuhause haben. Wir brauchen Weisheit, wir brauchen Durchblick, die richtigen angebrachten Antworten und Hilfen zu leisten. Es heißt in Jesaja 58, Vers 7, auch für unser Heute, für den Stand der Dinge in dieser Welt heute mit so vielen Flüchtlingen. Dort heißt es in Jesaja 58, Vers 7, besteht ein Fasten nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme, Verfolgte in dein Haus führst, offene Tür? Ihr Lieben, wir dürfen nicht außer Acht lassen, wenn die Menschen auch Befehle geben aller Art und sich ihrer Autorität rühmen, wenn sie diese Autorität im Stolz, Ehrsucht, Schebna, nicht wahr? Wenn sie sich so ausüben, bleibt sie am Ende, das stimmt auch. Wenn sie in Ehrsucht und Stolz in Diktatur ausüben, diese Autorität, dann wird diese Autorität schließlich in Enttäuschung und ewiger Gottesferne enden. Das sehen wir anhand der traurigen und starren Beispiele in der Bibel, wo Herrscher, Könige, auch in Israel, trotz ihrer großen menschlichen Macht schließlich in der Gottesferne untergingen. Es heißt im Psalm 73, Vers 9, Sie reden, ja, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Es scheint, dass ihnen alles gelingt, heißt es. Und das Volk staunt und jubelt ihnen zu, weil sie gelingen versprechen. Aber in Gottes Augen sieht es anders aus. Es heißt nämlich, Psalm 73, Vers 18, fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie manche Diktatur ist so zu Ende gegangen. Wir haben gesehen, wir brauchen ein irdisches Zuhause, wo wir eine Tür haben. Aber wir dürfen auch eine Tür haben für andere, die offen ist. Möge Gott uns es zu erkennen geben, was er von dir und mir erwartet, was er von unserer Obrigkeit erwartet, die regiert. Der einzige Ort, wo jeder Mensch Zugang findet zum Leben als Himmelsbürger jetzt, denn dazu braucht es auch eine Tür. Und die ist noch viel wichtiger. Der einzige Ort, wo jeder Mensch Zugang findet zum Leben als Himmelsbürger. Eine bekannte Obrigkeit erklärt öffentlich, ich zitiere ihn, er sagt, ein Land, wo keine Religionsfreiheit besteht, ist ein Land ohne Freiheit. Religiöse Macht mit säkulärer Macht verbunden, hat in der Menschheitsgeschichte zu sehr viel Leid, Kriege, Mord, Verfolgung geführt. Warum kämpft der religiöse Mensch für die Macht seines Gottes, unter Anführungszeichen, für das Zu-Macht-Kommen seiner Religion? Warum kämpft er denn dafür? Ihr Lieben, das ist kein geistlicher Kampf, wie Gott ihn versteht in der Bibel, sondern das hochmütige Streben des Menschen, Schebna, weil er sich als Gott ausgibt und sein Reich auf Erden aufrichten will. Aber Gott wird Mensch. Gott wird Mensch in dem Sohn Jesus Christus. Und was sagt er? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Sein Reich ist Himmelreich. Ich erinnere noch einmal an den Unterschied zwischen mit diesem Schebna. Unterschied dessen, was Schebna aufgerichtet hat. Ein großartiges Grabmal. Mit seiner Inschrift. Aber Gott setzte den Eliakim ein, weil er aufrichtet. Gott richtet auf, nicht der Mensch. Wir können uns Juden, wir können uns Christen, wir können uns Moslem, wir können uns Hinduisten, Buddhisten, Taoisten nennen und weiß ich was noch. Alle Angebote von Gotteserfahrungen. Wir können uns darüber rühmen und prahlen. Jeder muss einmal vor Gott erscheinen. Vor dem einzig wahren Gott und Schöpfer, den niemand erfinden kann. Und darum, jeder soll Religionsfreiheit, jeder soll verantwortlich leben und sollte die Freiheit haben, zu prüfen, noch einmal zu prüfen, welchen Weg er geht und welchem Ziel er entgegengehen will. Dazu ist Religionsfreiheit ein Recht und eine Verantwortung. Jeder ist verantwortlich für sich selbst zu suchen, zu erkennen. Lüge und Wahrheit, Tod und Leben, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, Gewissheit und Ungewissheit, Schuld und Vergebung, Liebe und Hass. Was ich glaube, wird Folgen haben. Deshalb heißt es in Offenbarung 3, Vers 9, in Bezug auf religiöse oder denominationelle Ansprüche, die der Mensch hat, dort heißt es ganz klar, Offenbarung 3, 9, solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es doch nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, sie rühmen sich ihrer Religion. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt. Offenbarung 3, Vers 9. Da, wo die Menschen Gottes Liebe sehen und erfahren, ist die offene Tür zum Leben, zum ewigen Leben. In der Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, 18 lesen wir, wo Jesus spricht und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, sagt er. Diese Hingabe Gottes durch Jesus Christus, den Sohn, diese Hingabe Gottes zu unserem Leben ist die Offenbarung seiner Liebe. Hier ist kein Platz für religiöse Behauptungen und Machtansprüche, kein Platz dafür. Er hat sich hingegeben. Hier ist, hat auch keine Menschenverachtung jeglicher Art. Menschenverachtung hat hier keinen Bestand. In Römer 11, Vers 25, wir haben es gehört, und folgende, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Gott, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließen kann, und der zuschließt, sodass niemand öffnet, ist eben nicht Religionsstifter. Er will nicht eine religiöse Macht auf Erden aufrichten. Seine Botschaft lautet, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Glaube ist nicht Religionszugehörigkeit. Glaube ist erstmal die freie Entscheidung, ohne menschlichen Druck, Gottes Liebe zu seiner persönlichen Rettung anzunehmen. In der Erkenntnis meiner Schuld vor Gott darf ich mich zu ihm wenden. In der Erkenntnis meiner Schuld darf ich mich zu ihm wenden. Mir wird bewusst, dass ich Gottes Macht, Schlüssel der Vergebung, ich brauche ihn, weil meine Schuld mich trennt von ihm. Er allein hat diese Macht, Sünde zu vergeben. Matthäus 9, Vers 6 heißt es da. Er hat diese Macht. Er erteilt sie jedem, der sich zu ihm wendet. In Matthäus 11, 28, kommet, Herr, zu mir. Gott legt dem Menschen vor, das Leben zu wählen. Und wenn er das Leben nicht will, der Mensch, dann bleibt die Wahl des Menschen der Tod. Gott war in Christus, heißt es, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Versöhnung durch den, der die Macht hat, Schuld zu vergeben. Jesus, der von keiner Sünde wusste, er trug die Schuld jedes Menschen am Kreuz auf Golgatha. Und er ist für jeden Menschen auch auferstanden. Die Tür ist offen. Aber wer anderswo, heißt es, versucht hineinzukommen oder nicht durch diese offene Tür der Liebe Gottes eingeht, der ist selbst verantwortlich für die Folgen. Jesus spricht von seinem Himmelreich und sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Johannes 10, Vers 9. Es gibt also ein Draußen und es gibt ein Drinnen. Dazwischen steht die Offenbarung der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und darum gilt es für alle Zeit und Ewigkeit, dieser ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Johannes 1, 29. Und das Letzte, eine offene Tür in die von Gott gesicherte Zukunft. Wir werden hier diesen Raum verlassen. Wir gehen weiter durch unsere Tage. Wir können es nicht hindern, die Zeit vergeht, die Zukunft geht voraus, wir gehen da hinein. Und es heißt in der Bibel, Jesus kommt wieder. Die Ewigkeit kommt uns entgegen. Ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann, sagt Jeremia, Kapitel 10, Vers 23. Gott spricht da durch den Propheten. Ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht. Eigentlich gibt es nur zwei Türen, lehrt uns Jesus Christus. Zwei Türen. Eine breite, die in das Verderben führt, und eine enge Pforte, die zum Leben führt, Matthäus 7, 13. Jesus stellt fest, viele sind es, die durch die weite und breite Tür auf dem breiten Weg in das Verderben gehen. Aber da ist Jesus, der sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird gerettet. Jesus ist auch der Weg. Der Weg in eine gottgesicherte, ewige Zukunft. Jesus. Darum heißt es in Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Offenbarung 13. Um in Sicherheit zu gelangen, das wissen wir auch, wenn wir in Sicherheit sein wollen, braucht es oft eine Tür. Eine offene Tür unter den Schutz, den wir brauchen. Das haben unsere Vorfahren erlebt im Krieg, als die Bomben gefallen sind, nicht wahr? Sie mussten in den Schutzkeller gehen. Da brauchten sie die offene Tür dazu. Wie schrecklich ist es, wenn ein Mensch im Krieg keinen Schutz findet unter dem Bombenhagel. Eine offene Tür in den Schutz. Gott ruft den Menschen unter seinen Schutz, in seine Sicherheit. Er ruft den Menschen unter seinen Willen. Herr, dein Wille. Unter seiner Herrschaft. Und dies können wir immer wieder feststellen, gleich nachdem die ganze Menschheit von Gott abgefallen war, mit Adam und Eva, gleich danach, Gott ruft den Menschen. Er ruft schon Adam. Wo bist du? Und dann geht's weiter. Gott ruft einen Noah, dann einen Abraham, einen Mose, das Volk Israel. Er ruft immer noch, heute noch, jeden Menschen. Er sagt, Jeremia, durch den Propheten Jeremia 29, 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Der Ruf Gottes in diese Zukunft und Sicherheit wird immer durch ihn mit einem Bund festgemacht. Das Wort von Gottes Bund. Diese Worte von Gottes Bund, die wurden aufgeschrieben, auch bei Noah, bei Abraham, Mose, sie wurden sogar mit Zeichen begleitet, bis es dann zum Evangelium kommt. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Hebräer 13, Vers 20 steht das. Gott hat sein Wort gegeben und wird es erfüllen. Mit dem Menschen und für den Menschen, der sich seinem Willen, dem Willen Gottes ausgeliefert hat. Er steigt ein in den Bund. Verbündet. Die Bibel zeigt uns auch, darunter bleiben. Verbündet. Diesen Bund nennt Gott auch so, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Im Psalm 91, ihr kennt die Stelle, heißt es noch, wird es verdeutlicht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Halte fest, was du hast. Siehe, sagt Gott, ich komme bald. Er ruft es seinen Verbündeten zu. Sind wir verbindlich geworden mit Gott und seinem Wort? Dann bleiben wir doch darunter. Verbundenheit mit ihm heißt in Christus bleiben. Und du darfst immer wieder nachlesen in Gottes Wort, was es heißt, in Christus sein. Verbundenheit mit ihm, denn nur in ihm ist uns alles verheißen. Die offene Tür in eine sichere Zukunft. In seinem Bund, unter seinem heiligen Willen, bleiben wir bewahrt und gehen in einer unsicheren Welt, einer garantierten, einer sicheren Zukunft entgegen, die er uns aus Gnaden bereitet, weil er treu ist und uns nichts und niemand mehr scheiden kann von seiner Liebe. Wir beten. Vater im Himmel, allmächtiger Gott, mit meinen Geschwistern hier, aber auch zu Hause, alle, die jetzt im Livestream mithören, durften wir gemeinsam wieder neu hören von deiner Treue, von deiner Güte. O, wir danken dir, dass wir bei dir, wo wir verloren waren, wo wir irre gingen, wo wir kein Zuhause hatten, wo wir unter Schuld und Sünde lebten, durften viele von uns dich finden, das Zuhause bei dir. Wir durften, Herr Jesus, hineinkommen in die Realität deines Reiches, heraus aus der Finsternis, aus ewiger Verlorenheit hast du uns herausgeführt in die Gemeinschaft mit dir. Wir danken dir dafür. Herr, du schenkst uns diese offene Tür. Und du bleibst und bist der, der uns garantiert, dass wir in diesem Zuhause, das wir bei dir finden, eine ewige Zukunft in der Herrlichkeit haben, ein ewiges Zuhause. Herr, wir danken dir für unser irdisches Zuhause, für die Bürgerschaft, die wir haben, für das Wohnen in unserem Land, wo wir auch wohnen, für das Dach über dem Kopf, für das Haus, wo wir zu Hause sind, irdisch zu Hause sind. Wir danken dir für die Obrigkeit, die du eingesetzt hast und bitten dich, dass du sie segnest, dass du zu ihnen redest, dass du ihnen Weisheit und Kraft und Gesundheit gibst und den rechten Durchblick. Und gib uns die Gnade, dass wir noch im Frieden leben dürfen und dass dein Evangelium noch verkündigt werden darf. Wir bitten dich für alle Obrigkeit, die sich dir öffentlich widersetzt und deine Kinder verfolgt. Rede du zu ihnen, Herr. Du bist allmächtig und kannst es auch tun. Und du kannst es schenken, dass auch sie umkehren und das Zuhause finden bei dir. Herr, wir danken dir, dass du das Sagen hast und über allem stehst, was in dieser Welt heute geschieht. Das war so in der Vergangenheit und ist jetzt in der Gegenwart und ist für alle Ewigkeit eine Realität. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt bestehen. Geh mit uns auch jetzt wieder, wenn wir auseinandergehen. Segne die Geschwister zu Hause, all die mitverfolgen, und ruf du zu dir, die noch ferne stehen, damit sie eingehen in die Gemeinschaft zu dir. Du lädst sie ein und willst auch ihre Schuld vergeben und ihr Leben retten von der ewigen Verdammnis. Wir danken dir, dass du heute noch wirkst. Amen.